Dank für all das, was du für uns getan hast. Wir danken dir dafür, dass du für uns den Weg frei gemacht hast zu Gott, dem himmlischen Vater. Wir danken dir für das Kreuz, an das du gegangen bist für uns. Wir danken dir für deine Vergebung und für deine Hoffnung, die du uns dadurch schenkst und für das ewige Leben. Und ja, lass uns das immer wieder neu bewusst werden, wer wir sind und was du für uns getan hast. Dass das uns Hoffnung gibt, dass das uns Sinn gibt und Kraft, unseren Alltag zu bewältigen. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du erlebbar und erfahrbar bist, auch in diesen Tagen. Dass du mit uns in diese Tage und diese Wochen, Monate auch gehen möchtest. Dass du uns verändern möchtest. Dass du uns liebst und dass wir dir auch immer wieder die Ehre geben, die dir gebührt. Amen. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr morgens vor dem Kleiderschrank standet und überlegt habt, was ihr vielleicht anziehen könntet? Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Ihr steht davor und denkt, was kann ich wohl heute anziehen? Was steht mir wohl am besten? In welcher Kleidung fühle ich mich wohl? Was passt zu mir und vielleicht zu dem heutigen Anlass? Kleidung ist ja das, womit wir uns in unserer Umgebung, in der Welt zeigen und präsentieren. Kleidung schützt und wärmt uns in unserem Leben. Was wir anhaben, das sehen auch die Menschen zuerst an uns. Kleidung sendet Signale in unsere Umgebung. Und sie lässt auch schon manchmal von Weitem erkennen, wer drinsteht oder was diese Person vielleicht auch für einen Job oder eine Funktion hat. Heute in meiner Predigt geht es auch um Kleidung. Es geht um einen Text aus dem Kolosserbrief, die Verse, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14, die der Apostel Paulus an die junge Gemeinde in Kolossä schreibt, wo einige Menschen zum Glauben gefunden haben, die vorher auch in einer ganz anderen säkulären Welt gelebt haben, mit Götzen, mit falschen, verkehrten Weltansichten. Und zu denen schreibt er diesen Text. Und ich glaube, dass dieser Text auch noch für uns heute relevant ist. Paulus schreibt also über Kleidung. Nicht, dass er irgendwie Modedesigner ist oder war. Er war ein guter Glaubensbegleiter. Und er empfahl den Christen damals, diese neue Kleidung Gottes, die er bereit hat durch Jesus Christus, anzuziehen und selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu tragen. Denn er argumentiert und sagt, ein von Gott verändertes Leben ist so ähnlich wie das Kleideranziehen. Und so beschreibt Paulus in dem Kolosserbrief, wie eine Veränderung durch Jesus in unserem Leben aussehen kann und was es bewirkt. Und er beginnt damit zu erklären noch mal kurz oder ins Bewusstsein zu rücken, wer Jesus Christus ist, an den wir glauben, was er für eine Stellung hat und was er uns auch schenkt. Er schreibt, dass wir durch unseren Glauben, die wir an Jesus Christus glauben, innerlich mehr und mehr verändert werden können durch seine Liebe, durch seine Gnade und durch diese Veränderung. Innerlich zeigt es sich dann auch irgendwann nach außen. Ich habe meinen ersten Punkt überschrieben, den richtigen Blickwinkel, und möchte mit euch gern die ersten Verse aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 4 lesen. Da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was die irdische Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Paulus sagt als erstes, wir sollen unseren Blick auf die himmlische Welt ausrichten. Wir sollen auf Gott schauen. Und das bedeutet, dass wir unser Leben und unser Herz daran hängen sollen. unseren Sinn darin suchen, unsere Identität darauf aufbauen, unsere Entscheidung davon abhängig machen. Und zuallererst unterstreicht Paulus und hebt es auch hier mit einer großen Wichtigkeit vor, dass wir vertraut werden sollen mit der Identität, die wir in Jesus Christus haben. Wir müssen als Christen wissen, wer wir in Jesus Christus sind und was er uns alles als neue Menschen geschenkt hat. Wenn Jesus Christus unser Herr und Retter ist, dann gehören wir zu ihm. Und dann bedeutet es, dass wir immer wieder auch Zeit mit ihm verbringen und sein Wort verbringen sollen und unsere Gedanken auf ihn ausrichten sollen. Ich ermutige uns, immer wieder da dran zu bleiben, mehr zu erkennen, wer Gott, wer Jesus Christus für uns ist, damit dies auch mehr unser Denken und Handeln bestimmt und wir in dieser neuen Identität, die wir in Christus haben, auch leben. Paulus schreibt im Römer 6, Vers 6, unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Der alte Mensch, der früher in uns gelebt hatte, ist also gestorben. Und jetzt, wenn wir Jesus Christus unser Leben übergeben haben, haben wir ein neues Leben in Christus. Doch glücklicherweise oder unglücklicherweise bleibt mein Körper, den ich hier vor mir sehe, derselbe und noch der gleiche und sieht immer noch gleich aus. Der äußerliche Mensch hat sich nicht komplett verändert durch die Hinwendung zu Jesus. Aber der innere Prozess, der ist wichtig und da hat sich einiges getan. Der alte Mensch, der ich vor meiner Bekehrung war, der hat das getan, was Gott nicht gefällt. Der hatte vielleicht sogar gar kein Interesse an Gott, wollte nichts von ihm wissen. Nun aber, wenn ich mich für Jesus entschieden habe, soll der alte Mensch mehr und mehr weg und der neue Mensch soll mehr und mehr in mich einkehren. Aber es gibt immer wieder ein kleines Problem. Dieser alte Mensch, diese alte Verhaltensweise, die kehren immer mal wieder zurück. Sie lassen sich manchmal alte Verhaltensweise schwer ablegen, weil sie immer noch etwas mit dem alten Leben verbunden waren. Doch wie kann das anders werden? Wie kann das anders werden, dass diese alten Verhaltensweisen, dieser alte Mensch komplett abgelegt werden kann? Dazu heißt es hier weiter im Text mit der zweiten Folie, sündhafte Dinge töten, ablegen und ausziehen. Und ich lese mit euch die weiteren Verse 5 bis 11. Da schreibt Paulus, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Unzucht, Unreinheit, ungezügelte Leidenschaften, böse Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Dann ab Vers 8. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Wut, Bosheit und Lästerung. Keine schändlichen Worte darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seiner Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bilde ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Ich weiß nicht, ob euch in diesem Text aufgefallen ist, den wir gerade gelesen haben, dass dort immer wieder Worte stehen wie ablegen, ausziehen oder anziehen. Paulus sagt hier, dieser alte Mensch, diese alten Verhaltensweisen sollen abgelegt oder ausgezogen werden. Und die neue Kleidung, der neue Mensch soll angezogen werden. Die wörtliche griechische Bedeutung hier auch in diesen Wörtern und Kontext bezieht sich auf das An- und Ausziehen von Kleidern. Also Paulus spielt hier mit diesem Bild, mit der Metapher des Ankleidens und Auskleidens, was sich aber auf den äußeren Lebensstil beziehen soll. Paulus schreibt hier in diesem Text sehr konkret, was wir töten, ablegen und ausziehen sollen. Es geht hier in diesen Versen darum, dass wir Sünde und Götzen in unserem Leben töten, ablegen und ausziehen sollen. Und was ist das konkret? Sünde ist all das, was uns von Gott entfernt, was der Bibel widerspricht und auch was gegen Gott falsch gerichtet ist. Und was sind Götzendienst oder Götzen? Götzen, das sind alles Dinge, die mehr Raum einnehmen in unserem Leben, als dass sie sollen und auch sogar den Stellenwert Gottes einnehmen. Das heißt, da, wo mehr Fokus, mehr Energie, Kraft als alles andere drauf hingeht, was eigentlich zur Ehre Gottes sein sollte, das sind Götzen in unserem Leben. Tötet daher ab, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Legt das alles ab, sagt Paulus. Aber wie kann man denn diese Dinge, die hier Paulus erwähnt, töten? Das Wort töten bedeutet hier wörtlich, etwas von seiner Kraftquelle komplett zu trennen oder abzuschneiden. Denn wenn wir diese Dinge, die Paulus hier als Sünde betitelt oder Götzen, nicht ablegen oder töten, werden sie schlussendlich mich selber knechten oder zerstören, kaputt machen oder gar geistlich oder auch körperlich töten. Der erste Schritt ist also erstmal, dass wir erkennen, wo es in unserem Leben Sünde oder Götzen gibt, dass wir sie denn auch beim Namen benennen und uns bewusst davon abwenden, sie ablegen, abtrennen, töten, und zwar mit Gottes Hilfe. Und so nennt Paulus hier also Sünde konkret bei einem Namen. Er nennt Sünden, die bei uns im privaten Leben, im Alltag oder auch sogar im Gemeindeleben geschehen. Sünden, die unseren Körper betreffen, das, was wir aussprechen, was in unserem Mund passiert und auch Einstellungen, die uns betreffen, wo er sagt, hey, das ist nicht von Gott, das sollen wir lassen, davon sollen wir uns trennen, die sollen wir absagen. Lasst uns mal diese Sünden, die Paulus hier nennt, näher anschauen. Mal die erste Kategorie, Sünden, die den Körper betreffen oder auch unseren privaten Alltag und unser Leben. Hier steht das Wort Unzucht. Das ist ja nicht so das gängige Wort. Hier steht das griechische Wort Porneia. Unzucht darf man jetzt aber nicht nur darauf beziehen, auf die schlimmsten Szene des Pornogewerbes oder eben Hurei im Rotlichtmilieu. Porneia, laut der Bibel, das Wort Unzucht bedeutet jeder sexuelle Verkehr außerhalb einer geschlossenen Ehe. Weil die Bibel es so versteht, dass allein in der Ehe der Geschlechtsverkehr allein ausgeübt werden soll. Und jeder sexuelle Verkehr außerhalb einer geschlossenen Ehe ist dieser Begriff gemeint. Unreinheit, dieser Begriff ist eng auch mit Unzucht verbunden. Unreinheit kann im Gemeinen auf alles bezogen werden. In den mündlichen Aussagen, in dem, was man sagt, aber auch Gedanken in jeglicher Form, die sündhaft, schlecht und falsch sind, bis hin zur sexuellen Perversion. Dann das nächste, ungezügelte Leidenschaft, hat die Bedeutung nach bösem Verlangen im allgemeinen Sinne auch. Schamlosigkeit, Lasterhaftigkeit, Sittenlosigkeit, ein falsches sinnliches Begehren nach etwas, was nicht recht und in Ordnung ist. Dann heißt es böses Verlangen. Damit ist es nicht nur auch auf der geschlechtlichen Ebene gemeint, sondern auch, es gibt böse Lüste, böses Verlangen, etwas Böses zu tun, etwas Böses den anderen zu wünschen. Und dann ist hier der letzte Begriff Habgier, wo die Bibel sagt, es ist nicht anderes als Götzendienst. Etwas haben wollen, mehr haben wollen, als man braucht. Auch vielleicht auf Kosten anderer. Die Nichtbeachtung, Sachen zu tun, was nicht recht ist und das Wohl des anderen zu übersehen. Da, wo ich andere Sachen an die Stelle Gottes setze. Da, wo mir andere Sachen wichtiger werden als Gott. Diese Begriffe nennt Paulus hier als erstes. Und dann in den Versen 6 und 7 sagt Paulus dazu, dass Gott genau auf diese Dinge Zorn bekommt, wenn er die in unserem Leben sieht. Wenn er das sieht in dem Leben der Menschen. Und das ist die Begründung auch, warum wir als Christen uns von diesen Dingen fernhalten sollten, weil sie eben nicht zu uns passen. Denn es ist ein Lebensstil, der zu Menschen gehört, die Gott gegenüber ungehorsam sind und die nicht nach Gottes Willen fragen. Und weil sie sich eben nicht daran halten, was er sagt, wird der Gotteszorn dann auch über sie kommen. Es ist eben kein göttliches Verhalten. Und darum sollen wir Christen das nicht tun und uns davon fernhalten. Paulus sagt, früher habt ihr so euch genau verhalten, aber jetzt kennt ihr doch Jesus. Daher schaut doch jetzt auf Jesus und verhaltet euch eben nicht mehr so wie früher. Und dann die nächste Kategorie, die Paulus hier erwähnt, die wir ebenfalls ablegen sollen, Sünden, die unseren Sprachgebrauch, unseren Alltag auch beschäftigen, was aus unserem Mund rauskommt. Hier führt Paulus ebenfalls schlechte Verhaltensweisen auf, die eben nicht zu einem Leben eines Christen gehören sollten. Deswegen sagt er, doch jetzt legt das alles ab. Zorn, damit ist gemeint, bösartige Leidenschaften, dem eigenen Ärger einfach rücksichtslos dem anderen was etwas gegen den Kopf schmeißen. Wut, das kann man sehr wohl verbal äußern. Wutausbrüche haben, was denn auch vielleicht zu Tätigkeiten umgesetzt werden kann. Menschlicher Ärger, der nicht immer gut ist. Gewaltausbrüche. Dann Bosheit, der Wunsch, dem Nächsten vielleicht körperlich oder seelisch weh zu tun, ihm zu verletzen, jemanden etwas zum Schlechten zu verleiten oder zu verführen. Und dann hier Lästerung, im Griechischen steht da das Wort Blasphemie. Also Blasphemie kann man auch als Gotteslästerung übersetzen oder bezeichnen. Das heißt, dass ich etwas gegen Gott sage, lästere gegen Gott. Es kann aber auch das Lästern gegen Menschen gemeint sein. Schändliches Reden meint alles unsaubere, anzügliches Reden gegenüber unseren Mitmenschen. Und dann zum Schluss die Lüge, die hier gesagt, bezeichnet wird, angeschrieben wird. All das Unwahre, was betrügerisch, verzehrend, manipulativ ist. Auch die üble Nachrede gehört dazu. Unwahrheiten. Hier steht das Wort Pseudomaja im Griechischen, also Pseudowahrheiten, Unwahrheiten, die nicht richtig oder halbwahr sind. Und dann das Letzte, die Dritte, die innere Sünde der inneren Einstellung. In diesen Versen lesen wir, dass unsere kulturellen, finanziellen Hintergründe sowie gesellschaftliche in Christus keine Rolle mehr spielt. Hier heißt es, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, also Herkunft, Rasse, Nationalität, beschnitten oder unbeschnitten, rituelle oder religiöse Hintergründe, ungebildet oder sogar unzivilisiert, also unsere Bildung, unser kultureller Hintergrund hier. Sklave oder freier Bürger, also auch hier der gesellschaftliche oder berufliche Hintergrund. Dann heißt es hier, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Christus ist alles im Allen. Er allein hat es durch sein Opfer am Kreuz möglich gemacht, dass wir Menschen nun unabhängig von unserer Nationalität, von unserer Stellung untereinander in Frieden leben können. Er hat es möglich gemacht. Jetzt haben wir uns da all die Sünden, all diese falschen Verhalten mal etwas näher angeschaut. Diese alten Verhaltensweisen, diese Sünden, diese Götzen gehören zum alten Menschen. Und durch die Hinwendung zu Jesus Christus hat er es möglich gemacht, dass wir es ablegen, beiseite legen, töten können, uns davon trennen können. Ablegen heißt, diese Kleidung, dieses Alte auszuziehen, diese sündhaften Verhaltensweisen abzulegen. Denn der alte Mensch ist in Jesus Christus gestorben. Und dennoch erlebe ich es, dass wir da immer wieder als Christen geneigt sind, diese alten Kleider wieder anzuziehen. Lasst uns darin üben, diese alten Kleider abzulegen, auszuziehen, denn sie passen nicht zu uns als Christ. Und wie geht es nun konkret, dass wir diese Sünde oder dieses sündhafte Verhalten töten sogar, ablegen und ausziehen? Ich habe es genannt. Der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, was da falsch läuft, was da falsch ist in meinem Leben, dass ich es erkenne. Und dass ich es dann beim Namen nenne, wie Paulus hier gesagt hat. Er sagt nicht, lässt sie da im Nebel tappen, die Kolosser, sondern sagt genau, was Gott nicht gut findet, was unter Sünde und Götzendienst zu verstehen ist, wovon man sich trennen soll. Und dann der weitere Schritt, das abzulegen. Das Wort töten macht das nochmal sehr eindeutig und krass und klar, dass eine klare Absage der Sünde dazu gehört. Das heißt, ich will nicht mehr so leben, ich will das nicht mehr tun. Und da geht es nicht darum, sich selber irgendwie anzustrengen, besser leben zu wollen, weil das funktioniert nicht, das schaffen wir aus uns heraus nicht. Es geht um eine Veränderung, die von innen heraus durch die Hilfe Gottes geschehen muss. Und der nächste Schritt ist auch, da eine willentliche Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja Gott, ich will. Im Gebet kann man da zum Beispiel sagen, Gott, ich ziehe jetzt meine falschen Gedanken, meine Wutausbrüche, meine sexuellen falschen Fantasien aus. Ich sehe, dass das mich hindert, dass mich das nicht weiterbringt, dass es falsch ist. Vergib mir. Jesus, ich leg dir das alles hin, ich möchte dir ähnlicher werden. Und Heiliger Geist, bitte erneuere du mich komplett und mein Denken. Hilf mir, diese alten Kleidung, diese dreckige, stinkenden Kleider auszuziehen, diese alten Gewohnheiten abzutöten und mich mit der neuen Kleidung, die du mir gibst, anzuziehen. Dieser Abtötungsprozess, diese Sünde, wenn wir das nicht ablegen, dann wird uns das hindern, weiter im Glauben voranzukommen. Dann wird es uns hindern in diesem Erneuerungsprozess, den der Heilige Geist in uns angestoßen hat. Wenn wir die Sünde, falsche Verhaltensweisen nicht ablegen, dann werden wir dem Ebenbild Christus nicht ähnlicher. Dann gerät die Ebenbildlichkeit Gottes ins Stocken oder wird gar gehindert. Gott wünscht sich so sehr von uns, dass wir offen und bereit sind für seine Veränderung, für seine Neueinkleidung und dass wir unseren Teil dazu beitragen. Und unser Teil ist es, dass wir uns Gott immer wieder hingeben und ihm sagen, bitte hilf mir, diese alten Kleider abzulegen, das, was falsch ist. Bisher haben wir uns jetzt angeschaut, was Paulus darüber geschrieben hat, was wir nicht anziehen sollen und was wir ablegen sollen. Jetzt in den nächsten Versen schreibt Paulus, was wir anziehen sollen. Er gebraucht hier also das Bild des Kleiderwechselns. Und in den Versen darauf hieß es, legt ab oder tötet. Und nun heißt es hier zweimal in den nächsten Versen, zieht an. Die negativen Eigenschaften, die schlechten Verhaltensweisen, die nicht zum Leben des Christen gehören, sollen abgelegt werden und die positiven, die guten Verhaltensweisen Gottes sollen angezogen werden. In den nächsten Versen, die wir uns gleich angucken, wird sozusagen der Kleiderschrank der Christen beschrieben. Jesus hat uns unheimlich viele gute Kleidungsstücke in unser Regal gelegt. Und Gott legt sehr Wert auf diese Kleidungsstücke. Er möchte diese Kleidungsstücke, die Kleidungsstücke des Herzens oder des inneren Menschen, dass wir sie anziehen und dass sie dann mehr und mehr auch sichtbar werden. Lasst uns die zwei Verse hier lesen. Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. Da schreibt Paulus, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, in herzlichen Erbarmen, in Freundlichkeit, Demut, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Über alles aber zieht an die Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ich finde stark, wie Paulus hier als erstes beginnt. Er sagt, dass wir Folgendes in Gottes Augen sind. Wir sind Geliebte, wir sind Erwählte und wir sind heilig. Wir sind also die, die wir mit Jesus Christus sind, etwas Besonderes. Du und ich, wir sind das in Gottes Augen, was hier steht. Und nicht, weil wir uns so besonders toll angestellt haben oder weil wir es drauf haben, weil wir so tolle Qualitäten haben. Nein, weil Gott uns auserwählt hat. Zuerst fällt hier auf, Paulus gebraucht hier zwar das Bild, dass wir uns ankleiden, aber er meint natürlich damit sinnbildlich bestimmte Verhaltensweise, die wir anlegen sollen, die uns als Christen auch gut stehen. Verhaltensweisen, die wichtig und wertvoll sind. Also so richtig gute Kleidungsstücke, die in unserem Kleidungsschrank, in unserem geistlichen Kleidungsschrank liegen. Und das ist eben keine Mode, die man mal so vielleicht jetzt für den Sommer trägt, sondern die beständig ist, die für jede Jahreszeit, für jede Witterung hält und was aushält. Das heißt, wenn wir morgens aufstehen und zu unserer täglichen Arbeit gehen oder im Haushalt sind, sollten wir zuerst immer wieder diese innerliche, geistliche Kleidung anziehen, das tun, was Gott uns hier aufträgt. Das hört sich vielleicht schwierig an. Doch wie ist es in unserem normalen Alltag, in unserem Berufsalltag? Da ist es doch auch ganz selbstverständlich, oder? Ein Fußballer geht ja nicht mit einem Anzug auf das Spielfeld, oder? Oder ein Bankangestellter zieht sich nicht den Trainingsanzug an morgens und geht dann zu seiner Bank auf die Arbeitsstelle. Paulus rät also damals den Christen in Kolossee und uns heute, was wir anziehen sollen. Lasst uns das mal mit der nächsten Folie noch mal kurz näher anschauen. Gottes Kleidung. Wir sollen herzliches Erbarmen anziehen. Mit anderen Worten, ein herzliches Mitgefühl. Es kommt auf eine Einstellung, auf eine Herzenseinstellung an, die sich anderen liebevoll zuwendet, die den anderen im Blick behält, die Not sieht und auch mitleidet mit anderen. Zu sehen, wer braucht Hilfe, wer hat meine Hilfe nötig. Freundlichkeit oder Güte bezeichnet auch eine charakterliche Integrität. Ein besonderer, weiser Umgang mit anderen, denen ich begegne, die dann zum Ausdruck kommt. Eine Freundlichkeit, die Gott schenken kann durch seinen Geist, die mehr und mehr sichtbar auch in meinem Leben werden darf. Demut, die Einsicht der eigenen Schwäche zu erkennen. Und Demut hat nichts damit zu tun, dass man das falsch versteht, wie ich muss unterwürfig oder kriechermäßig unterwegs sein, ich muss immer schwach sein. Ein demütiger Mensch ist einer, der sich niemals über andere erhebt, der sich besser sieht als andere, der schneller oder weiterkommen möchte als andere. Demut ist die Fähigkeit, schwach zu sein und sich die Kraft von Gott völlig schenken zu lassen und sich der Kraft anzuvertrauen. Demut, da steckt ja auch das Wort Mut drin, ne? Also es hat nichts irgendwie mit Schwäche oder Schwächling zu tun, sondern auch mit Mut, sich selber einzugestehen, wer man ist, wie man ist und das nicht zu überspielen. Dann das nächste Wort, Rücksichtnahme. Hier wird auch in anderen Bibeln Sanftmut oder das mit Milde übersetzt. Rücksichtvoll zu sein gegenüber anderen, gegenüber Situationen. Es bezeichnet vor allem eine innere Einstellung und die Fähigkeit, sich auch mal selbst zurückzunehmen, nicht im Vordergrund zu sein. In anderen Übersetzungen steht hier Sanftmut. Es klingt vielleicht so wie ein bisschen der Softie zu sein, aber es ist auch ein Kennzeichen, mit Menschen friedvoll umzugehen und zu wissen, hey, ich bin von Gott geliebt, er gibt mir meinen Wert, nicht das, was ich leiste. Ich muss nicht immer in jeder Situation auf mein Recht pochen, sondern ich kann vielleicht auch einen Weg finden mit meinem Gegenüber, mit der anderen Partei, wo alle dann gut mitleben können. Und dann auch Geduld. Geduld fällt mir nicht immer einfach. Andere Übersetzungen sagen, sprechen hier von Langmut. Das bedeutet ausharren, dranbleiben, Beherrschung haben, Nachsicht, Beharrlichkeit. Es hat auch etwas mit Selbstbeherrschung zu tun. Ruhe, Festigkeit, angesichts auch vielleicht von Provokationen von außen. Das ist gar nicht einfach, aber Gott kann es schenken, Gott möchte es uns geben. Denn einander ertragen, das ist ja auch gar nicht so einfach. Und das ist auch hier, sollte man es nicht falsch verstehen. Ertragen bedeutet nicht, Sünde zu tolerieren oder falsche Verhaltensweisen, meinungslos gleichgültig zu sein, sondern es bedeutet, die Andersartigkeit unserer Glaubensgeschwister anzunehmen, indem wir verständnisvoll mit ihnen umgehen. Das bedeutet ertragen, mittragen, den anderen höher sehen als mich selbst, bereit sein, auch mal Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen, jemanden mitzutragen oder zu ertragen in der Gemeinschaft mit der Aussicht, dass es daraufhin ihnen einmal besser gehen wird. Gegenseitige Vergebung. Mir wurde so viel vergeben durch Gott. Dadurch kann ich lernen, auch anderen zu vergeben. Die Bedingung, um Gottes Gnade und Vergebung zu empfangen, ist auch, dass wir bereit sind, eben anderen zu vergeben. Das schließt aus, dass wir auch weiterhin Leuten gegenüber nicht vergeben und Groll hinterhertragen, sondern dass wir ihn vergeben mit der Hilfe Jesu. Und dann am Ende steht hier das Wort, über alles aber zieht an die Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Hier steht im Griechischen wieder das Wort Agape, die von Gott geschenkte Liebe oder die göttliche Liebe, die wir Menschen nicht produzieren können, sondern nur von Gott erhalten können. Und was heißt es, über all diese Liebe, die Paulus hier erwähnt, anzuziehen oder dieses Band, was ist damit gemeint? Damals war es häufig so, dass man die Kleidung oft in verschiedenen Tüchern um seinen Körper gelegt hat, die Gewänder geschlungen hat. Und es brauchte schlussendlich am Ende einen Gürtel oder einen Band, was das zusammengehalten hat. Und dieses Bild verwendet Paulus hier wohl. Wir sollen Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Rücksichtnahme, Geduld anziehen. Wir sollen dieses anziehen, diese verschiedenen Tücher um uns wickeln. Und das Ganze soll dann schlussendlich mit dem Gürtel, mit dem Band der Liebe zusammengehalten werden. Denn diese göttliche Liebe ist das einzige Band oder die Verbundenheit, die uns als Menschen in Gemeinschaft zusammenhalten kann. Darum lasst uns immer wieder neu lernen, Gott zu lieben. Nicht, weil wir es können, sondern weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wir können diese Liebe mehr und mehr verstehen und lernen, kennenlernen und wir können sie uns aneignen. Und wenn wir gelernt haben, Gott zu lieben, dann lernen wir auch uns selbst mehr zu lieben und schlussendlich auch unseren Nächsten. Wir sollen also, sagt Paulus, diese Kleidung, die Gott uns bereithält, anziehen, sodass wir in unserem Reden, Tun und Handeln Jesus Christus ähnlicher werden und dass es Jesus Christus entspricht. Aber jetzt kommt, wie gesagt, das Problem. Wir sind manchmal seltsam, wir Menschen. Wir wollen zwar etwas Neues immer wieder haben, aber das Alte wollen wir manchmal noch nicht so ganz hergeben. Es ist uns noch manchmal so vertraut, obwohl es stinkt, obwohl es fürchterlich aussieht. Und immer wieder passiert es Christen und auch mir, dass wir geneigt sind, diese alte Kleidung, diese alten Verhaltensweisen wieder anzuziehen. Obwohl wir geliebte Kinder Gottes sind, ziehen wir diese schmutzigen alten Kleider wieder an. Zum Beispiel im Alltag. Noch am Sonntag haben wir gerade diese neue Kleidung vielleicht bewusst angezogen zum Gottesdienst, aber dann am Montag geht's wieder los, wir holen die alte Wäsche raus. Wir müssen uns in unserem Christsein darin üben, die alte Kleidung auszuziehen, abzulegen und die neue Kleidung von Christus anzuziehen. Es geht auch nicht, dass wir diese neue Kleidung über die alte einfach drüber ziehen. Weil irgendwann wird der Gestank da durchkommen. Irgendwann werden die alten Flecken sichtbar durch die neuen. Das heißt, wir müssen die alten ablegen, denn die neuen Kleidungsstücke Gottes warten darauf, angezogen und getragen zu werden. Doch warum stehen wir oft dann vor dieser Kleidung und zögern noch? Nach dem Motto, passt mir das wirklich? Oder ist es nicht völlig übertrieben, so mich den anderen zu zeigen? Und was denken die Leute, wenn ich diese Kleidung trage und sie mich sehen? Muss ich mich als Christ denn so zur Schau stellen mit diesen Kleidungsstücken? Ich möchte doch nicht auch vielleicht auffallen oder herausstechen aus der Masse, weil ich dies jetzt angezogen habe. Und unsere Gedanken und unsere Gefühle, die pendeln so hin und her. Bin ich es auch vielleicht wirklich wert, diese Kleidungsstücke Gottes zu tragen? Möchte ich vielleicht lieber anonym und unauffällig bleiben? Mein Aussehen soll mich nicht ja zu irgendetwas verpflichten. Und ich glaube, als Paulus wahrscheinlich diese Verse geschrieben hat, diesen Text in Kolosser, an die Kolosser, dass wir manchmal so zögern, diese neuen Kleidung anzuziehen. Deshalb hat er uns da auch zwei klare Antworten mit auf den Weg gegeben. Die erste ist, du bist sehr wohl genug, weil er sagt, hey, du bist auserwählt, du bist geliebt, du bist heilig in seinen Augen, du bist das alles also schon. Und diese Kleidung, die er bereithält, ist standesgemäß für dich. Du darfst sie ab sofort als Christ tragen. Und die zweite Antwort, versteck dein Christsein doch nicht. Zeige, wer du in Jesus Christus bist, in deiner Umgebung, dort, wo Gott dich hineingestellt hat. Und gewöhn dich an diese gute Kleidung Gottes. Und wenn du sie anziehst, dann wirst du mehr und mehr auch damit vertraut werden und du wächst auch in sie hinein. Es gibt ja dieses Sprichwort, Kleider machen Leute. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Und ich glaube, dass wir das mit dieser Predigt auch ein Stück weit so unterstreichen können. Es geht hier nicht irgendwie um Kleidung oder um Verkleidung, besser gesagt, oder dass wir damit Täuschung verursachen wollen, sondern es geht um Kleidung, die mich prägen und verändern soll. Und immer wieder gilt es, mich dafür zu entscheiden, diese Kleidung Gottes zu tragen und anzuziehen. Und diese Kleidung Gottes, die steht uns als Christen sehr gut. Und, wisst ihr was, diese Kleidung Gottes kann Menschen helfen, die auf ihrem Weg die Wahrheit und das Leben suchen. Sie kann sehr anziehend sein. Lasst uns also diese Kleidung Gottes in Geduld tragen. Denn sie steht uns, sie passt zu uns. Und wenn wir sie anziehen, werden wir merken, wie perfekt sie uns sitzt. Diese Kleidungsstücke hält also Gott für uns immer jeden Tag und jeden Morgen wieder bereit. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen mit der letzten Folie, die hier auch ist. Ich möchte uns dazu ermutigen, vielleicht, wenn du morgen gleich nach dem Aufstehen vor deinem Kleiderschrank stehst und dich angezogen hast, dass du danach auch deine geistliche und göttliche Kleidung anziehst. Und ein kurzes Gebet sprichst zu Gott, indem du sagst, Gott, ich bekleide mich jetzt mit deinem Erbarmen, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Demut, mit deiner Rücksichtnahme, Geduld und Liebe. Und so will ich heute in den Tag gehen und starten. Ein kurzes Gebet während des Anziehens, nach dem Anziehen, am Frühstückstisch. Und überleg dir auch, ob es vielleicht die genannten Sünden, sündhafte Verhaltensweise, Götzen in deinem Leben gibt, die du töten, ablegen oder ausziehen sollst. Und wenn ja, dann entscheide dich dafür, das Gott zu bringen, auch im Gebet. Leg es bei ihm ab und er und sein guter Heiliger Geist werden dir dabei helfen, diesen Schritt, diesen Prozess zu durchgehen und deine neue Identität mehr zu verstehen und in diesen neuen Kleider Gottes zu gehen. Lass es zu, lass dich von Gott einkleiden und geh immer wieder in die Umkleide Gottes. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Gott, ich danke dir für dieses Bibelwort, was auch herausfordernd ist und nicht einfach. Du siehst unseren Alltag, du siehst unsere Herausforderung, du siehst da, wo wir falsch unterwegs sind. Bitte hilf uns immer wieder zu erkennen, alte Verhaltensweise, schlechte Charakterzüge abzulegen, auszuziehen und deine neuen, bereit gehaltenen Kleidungsstücke anzuziehen, zu tragen. Danke, dass wir da nicht auf uns allein gestellt sind. Danke, dass du uns in die Gemeinschaft zusammengebracht hast. Und danke, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gegeben hast, der uns hilft, das mehr und mehr in den Alltag umzusetzen und dir, Jesus Christus, ähnlicher zu werden. Amen.